Thank you very much, first of all.
Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst sagen, dass ich mich sehr freue auf dieser sehr spannenden und ungewöhnlichen Konferenz dabei sein zu dürfen. Und wie wir gerade gehört haben, ist mein Hintergrund die Embryologie oder man sagt eigentlich üblicherweise Entwicklungsbiologe. Ich beschäftige mich mit der Entwicklung von Organismen. Die Entwicklungsbiologie ist eine sehr alte Wissenschaft und gehört zur klassischen Embryologie. Andererseits ist es so, dass die Biophotonik als Thema dieser Konferenz ein relativ neues wissenschaftliches Feld ist. Und mein Wunsch ist es, diese beiden Trends zu verbinden, eine klassische Wissenschaft und eine neue Richtung der Biophotonik. Und ich möchte zeigen, dass es wichtig ist, diese beiden Trends zu vereinigen. Und deswegen geht es mir heute um die Verbindung zwischen Ordnung und Kohärenz in der lebenden Natur. Die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich Biologie studiert haben, kennen biologische Lehrbücher und ein sehr wichtiges Lehrbuch ist ein sehr dickes Buch, Molekularbiologie der lebenden Zelle. Und wenn Sie dieses Lehrbuch betrachten, ist der erste Eindruck, dass eine Zelle ein sehr komplizierter Körper ist, bestehend aus vielen verschiedenen Teilen. Dieses hier zum Beispiel. Und wenn man sich mit den Interaktionen beschäftigt zwischen verschiedenen Substanzen, die in der Zelle sich befinden, wenn man Karten zeichnet von metabolischen, von Stoffwechselwegen, dann kommt man zu diesem Netz, das eigentlich albtraumhaft aussieht. Der erste Eindruck ist dann zunächst, die Zelle ist extrem kompliziert. Und es ist wahrscheinlich hoffnungslos zu versuchen, hier eine globale Ordnung zu erkennen, zu versuchen. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man sich an einer anderen Perspektive der Zelle nähert, stellt man sehr viel Ordnung fest. Am wichtigsten ist, dass diese Ordnung auf verschiedenen Ebenen der Organisation stattfindet, auf verschiedenen Dimensionsstufen. Hier sieht man zum Beispiel die Strukturen in ganz verschiedenen Maßstäben, angefangen vom Viruspartikel und hoch bis zum gesamten Organismus. Diese Strukturen decken mehr als 6 Größenordnungen ab. Also von einer Struktur, die kleiner als 1 Mikrometer ist, bis mehreren Dutzend Zentimetern oder sogar Metern. Hier haben wir zum Beispiel eben dieses Viruspartikel und Sie sehen, dass die Untereinheiten sehr geordnet strukturiert sind in diesem Partikel. Dann als nächstes ein Querschnitt durch eine Flagella, eine Geißel. Das ist eine Organelle, die sich rhythmisch oder periodisch verbiegt zur Flagelle. Und zwar sieht sie auch sehr präzis strukturiert aus. Sie besteht aus Dubletten oder Paaren und jedes Paar besteht wieder aus Mikrotubuli, die jetzt hier quergeschnitten sind in diesem Bild. Und es gibt immer genau 9 dieser Paare an der Peripherie der Flagella angeordnet und in der Mitte ein Paar. Das ist ein Beispiel für eine molekulare Maschine. Ich komme Später noch zu verschiedenen Arten der molekularen Maschinen, die die Bewegung erzeugen. Diese Bewegung ist sehr geordnet. Hier ist die Anordnung der Paare so gemacht, dass die Bewegung sich im Uhrzeigersinn bewegt. Dreht. Dann kommen wir als nächstes zur gesamten Zelle. Wenn wir hier die zytoskeletalen Strukturen suchen in den Zellen, diese Strukturen sind beteiligt an der Umwandlung von chemischer Energie in mechanische Energie. Es gibt verschiedene zytoskeletale Strukturen. Ich komme dazu noch genauer später. Aber jetzt muss man erst einmal wissen, dass die ebenfalls relativ geordnet sind. Eine molekulare Struktur sind die Mikrofilamente, die auf der Peripherie der Zelle sitzen. Dann gibt es Mikrotubuli in grün, die näher am Kern sich befinden und so weiter. Jetzt kommen wir zu noch einer größeren Größenordnung, größeren biologischen Objekten, nämlich hier sehen Sie die Larve eines Seeigels, ein Verwandter des Seesterns. Und wenn diese Larve die Embryonalphase durchschritten hat, bildet sich die Larve heraus und die ist ebenfalls eine sehr komplizierte Struktur, aber sehr gut geordnet. Die besteht aus mehreren hundert Zellen, aber die Ordnung bleibt wieder sehr strukturiert und bleibt, es ist ganz sehr wohl geordnet. Dann kommen wir zum adulten Tier. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht von einem Arthropoden, der Limulus, der auf dem Meeresboden im Atlantik lebt. Und auch hier wieder eine sehr präzise Ordnung, eine sehr präzise Symmetrie. Jetzt aber im Maßstab von vielen Zentimetern. Diese Ordnung bleibt also bestehen über diese vielen Stufen hinweg, Dimensionsstufen hinweg. Und deswegen können wir zumindest versuchsweise davon ausgehen, dass wir es mit kohärenten Strukturen zu tun haben. Und ich komme noch genauer darauf zu sprechen. Die grundlegenden Fragen sind in diesem Zusammenhang, wie die Komplexität der Zelle mit der globalen langfristigen Ordnung kombiniert wird. Ist diese Ordnung statisch, entspricht sie dem niedrigeren Energiezustand oder ist sie dynamisch? Wird sie schon von Anfang der Evolution etabliert oder kann sie de novo sich entwickeln? Wenn wir zu den Details der Zellstrukturen kommen, fällt einiges auf, erstaunlicherweise auf, dass diese präzise Ordnung kombiniert ist mit einer sehr großen Sensibilität gegenüber verschiedenen physikalischen Faktoren, insbesondere den mechanischen Kräften und auch den Photonen. Hier sehen Sie eine sehr faszinierende Struktur der lebendigen Natur. Diese Kegel, diese Pyramiden sind Mikrofilamente und befinden sich im Innenohr und auf der Oberfläche der Zellen, die Töne wahrnehmen. Wenn wir Töne wahrnehmen, dann neigt sich ein Teil dieser Pyramide in eine Richtung, es wird ein mechanischer Druck ausgeübt über diese Verbindung, die verschiedene Teile dieser Pyramide verbinden. Und wir nehmen diesen mechanischen Druck als Ton wahr. Und hier wird eine Kraft von 10 hoch minus 13 wahrgenommen. Es ist eine extrem geringe Kraft. Und trotzdem kann sie hervorragend wahrgenommen werden. Diese Mikrofilamente werden auch nur um einen sehr kleinen Betrag gedehnt, um einen Betrag von 4 mal 10 hoch minus 2 Nanometer nämlich, was extrem wenig ist. Ein anderes Beispiel. Dies ist die Augenstruktur, die Photonen wahrnimmt. Die Photorezeptorzellen sind ebenfalls sehr präzise geordnet. Diese Präzision ist kombiniert mit der Dynamik, zum Beispiel dem konstanten Transport von Partikeln in eine bestimmte vorgegebene Richtung. Und dieser Rezeptor kann ein Photon wahrnehmen. Sie sehen also, dass die Ordnung einhergeht mit einer sehr großen Sensibilität. Und hier kommen wir wieder zum Gedanken der Kohärenz zurück. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wenn wir uns die Ordnung anschauen, die in der Entwicklung der Organismen entsteht, ist unsere Hauptfrage, ob diese Ordnung erblich ist, vom Anfang der Entwicklung an, oder ob sie jedes Mal de novo entsteht. Das ist ein klassisches Problem der Embryologie, das seit Aristoteles diskutiert wird. Und es gibt verschiedene Theorien dazu in der Embryologie. Die eine Theorie heißt Präformismus. Man glaubte, dass die Entwicklung der Ordnung von Anfang an der Entwicklung schon vorgegeben ist. Wenn man zum Beispiel ein Ei nimmt oder ein Spermatozoon, kann man darin bereits einen kleinen Menschen erkennen, wenn man will. Hier ein menschliches Spermatozoon. Dieses Bild ist natürlich fantastisch, aber stammt aus dem 17. Jahrhundert. Und damals meinten viele, dass der Präformismus schon von Anfang an entsteht. Und dann haben die Naturforscher festgestellt, dass es ganz bestimmt keine kleinen Menschenformen in diesem Spermatozoon gibt. Und dann ging man davon aus, dass ein Ei eine sehr detaillierte chemische Organisation hat in seinem Innern. Das ist auch ein Teil des Präformismus. Seit Aristoteles gibt es aber auch eine andere Auffassung, die sogenannte Epigenetik. Und nach dieser Auffassung ist es so, dass diese Strukturen immer wieder de novo entstehen können, aus einem chaotischen Zustand. Das ist auch ein sehr interessantes Bild, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, von einem italienischen Naturwissenschaftler, der diese Gedanken von Aristoteles wieder aufgegriffen hat. Dieses Bild ist ebenfalls sehr beeindruckend und es gibt ein interessantes Merkmal hier, wenn Sie hier dieses Bild betrachten, erinnert es uns sehr an chemische Reaktionen, wo ein chaotischer Zustand aus verschiedenen Vortices, aus Wirbeln, dann zu einer kohärenten Struktur führt. Und das könnte man quasi als Preview der Selbstorganisation betrachten, als Vorwegnahme des Gedankens der Selbstorganisation, der erst vor ein paar Jahrzehnten in der Wissenschaft entstanden ist. Ich freue mich auch, dass ich über Heidelberg etwas sagen kann. Es gab einen Professor an der Universität Heidelberg, Hans Driesch, der dieses Problem gelöst hat. Und zwar zugunsten der Epigenetik oder Epigenese. Er hat Versuche angestellt vor mehr als 100 Jahren im 19. Jahrhundert. Der klassische Versuch sieht folgendermaßen aus. Driesch hat Seeigel untersucht, Meerestiere, und das Ei eines solchen Seeigels teilt sich zunächst einmal zu zwei Zellen, dann zu vier Zellen, und Dann entsteht aus diesem Ei eine Larve, die eigentlich so aussieht wie die Larve, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, von dem Seeigellarve. Und er hat diese Zellen in diesem Vierzellstadium aufgespalten und hat sie dann einzeln sich entwickeln lassen und festgestellt, dass aus jeder dieser vier Zellen eine kleine Kopie einer normalen Larve entstanden ist. Kleiner als die normale Larve, weil einfach weniger Zellmaterial da war. Aber trotzdem gibt es gewisse Abweichungen, aber trotzdem ist die normale Larve reproduziert worden. Das heißt, dass ein Ganzes auch aus dem Teil eines Tiers entstehen kann. Und das passt hundertprozentig zu der Hypothese des Präformismus, denn man kann sich vorstellen, dass in diesem Teil schon das Ganze vertreten ist und gleichzeitig auch nur ein Viertel eines Embryos in diesem Viertel enthalten ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das war der Durchbruch der Embryologie und hat uns gezeigt, dass der Organismus nicht von vornherein vorgeformt ist. Er entsteht de novo. Driesch hat in einem anderen Versuch die Zellen so gemischt, dass sie ungewöhnliche Positionen eingenommen haben, dass die normalen Zellkontakte dann sich geändert haben und trotzdem haben sich daraus wieder normale Larven entwickelt aus diesen gemischten Zellen.
Denn der nächste wichtige Schritt ist dann bei der weiteren Entwicklung der Schritt, der durch Alexander Gurwitsch vorgelegt worden ist. Tatsächlich ein Schüler von Hans Driesch. Und Gurwitsch hat die Schlussfolgerung nahegelegt, dass das Driesche Prinzip belegt, dass es eine Art Feld geben muss, ein morphogenetisches Feld geben muss, wenn es um die Entwicklung von Organismen geht. Und dieses Feld schreibt auf holistische Art vor, wie eine Zelle sich zu verhalten hat, wohin sie sich bewegt und in welche Struktur sie sich fortzuentwickeln hat. Alexander Gurwitsch sprach auch fließend Deutsch und seine frühen Arbeiten sind in Deutsch verfasst und in einem seiner ersten Werke zur morphogenetischen Feldtheorie hat er das ein Kraftfeld genannt. Er spricht von Kraftfläche oder Kraftzentrum in der Entwicklung von Organismusstrukturen. Er hat seine Theorie während seines ganzen Lebens weiter verfeinert und in einer der letzten Versionen dieser Theorie legt er die Idee vor, dass dieses morphogenetische Feld sich einstellt über die Vektorialinteraktion der verschiedenen Zellen. Da sehen Sie eine schematische Darstellung hier unten links, eine Darstellung eines Embryos. Und die Gurwitsch-Idee ist, jede Zelle hat Einfluss auf die anderen Zellen in dieser Struktur. Und das würde man wohl heute kollektive Interaktion zwischen den Zellen nennen. Ja, diese kollektive Interaktion führt dazu, dass der Embryo sich auf eine bestimmte Form entwickelt, in eine bestimmte Form entwickelt und auf eine bestimmte Art entwickelt. Das ist natürlich sehr faszinierend. Und Professor Popp hat tatsächlich eine ähnliche Schlussfolgerung vorgelegt, ohne dass er über Gurwitschs Theorie wusste. Gurwitschs Theorie wurde in Russland, in Russisch vorgelegt und wegen des Zweiten Weltkriegs war es schwierig für Ausländer davon Kenntnis zu erlangen. Aber Fritz Popp gelangte zur selben Schlussfolgerung, nämlich, dass eine embryonale Zelle, egal von welcher biologischen Struktur es kommt, nimmt Signale von anderen Zellen auf. Und insofern, Fritz Popp nennt das Kohärenz. Und insofern kann man diese beiden Ansätze miteinander verbinden, das klassische morphogenetische Feld und Fritz Popps Kohärenztheorie. Es ist auch wichtig anzumerken, dass Fritz Popp die Idee hatte, dass wenn es solche Interaktionen gibt, dann werden die über Kräfteverhältnisse der zweiten Kategorie dargestellt. Nun, das ist sehr wichtig zu wissen. Das Kräftegesetz beschreibt ja Situationen, also wo es skalenfreie Umgebungen gibt. Weil sie unter unterschiedlichen linearen Dimensionen stattfinden. Und das hat zu der Schlussfolgerung geführt, dass die Kohärenz und die Vorherrschaft dieser Kräftegesetze, dass die gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen wirksam werden können. Nun, jetzt kommen wir zu einer Fragestellung, nämlich wie diese vektorialisierte Bewegung der Moleküle, wie kann das in der Zelle erhalten werden? Zur Zeit von Gurwitsch gab es so gut wie keine Kenntnisse über molekulare Strukturen und die Mechanismen, die zu Molekülbewegungen führten. Jetzt wissen wir natürlich viel mehr darüber und wir wissen, dass es unterschiedliche Molekularmaschinen gibt in den Zellen, die führen dazu, dass chemische Energie in vektorielle Energie, also Bewegungsenergie, umgesetzt werden kann. Hier zum Beispiel sehen Sie einen solchen maschinistischen Mechanismus. Das sind sogenannte Aktinfasern, die unter bestimmten Bedingungen solche astartigen Strukturen bilden. Und wenn Sie sich eine solche Aktinstruktur angucken, dann sehen Sie, dass die wächst in diese Richtung. Ja, also da gibt es eine Art Vorwärtsbewegung hin entlang dieser mechanischen Kraft. Das ist natürlich ein sehr komplizierter Zyklus, aber da gibt es eine Schraubbewegung dieser Doppelhelix. Ähnlich wie die DNA besteht nämlich Aktin aus einer Doppelhelix. Und da gibt es also eine Art Schraubenmechanismus und dann gibt es einen Entspannungsmechanismus und die wechseln sich ab. Das sehen Sie hier. Immer Schraubenbewegung, Entspannungsbewegung. Und dann sind das so 10 Bewegungen pro Sekunde etwa. Also immer Schraubbewegung, Entspannungsbewegung in alternierenden Abfolgen. Ungefähr ein Elektrovolt an Energie wird pro Zyklus hier produziert. Also das geht immer hoch, runter und so weiter. Das heißt, das ist ziemlich groß, was die Energiemenge, die da entsteht, angeht. Ja, das ist besonders für eine lebende Zelle. Und das ist nur ein Beispiel für einen solchen mechanistischen Vorgang auf molekularer Ebene. Nun, was sehr wichtig ist, ist Gurwitschs Idee vom Kraftzentrum. Also das Kraftzentrum wird eigentlich gestützt durch kürzliche Untersuchungen, die von den sogenannten Fokalkontakten der Zellen sprechen. Nun, egal welche Zelle, die eine Funktion übernehmen soll und die eine Lebensfunktion hat, natürlich, egal welche Zelle, die muss trotzdem ein bestimmtes Substrat nutzen. Und das sind normalerweise extrazelluläre Matrizen, die diese Substanzstrukturen und Substratstrukturen bieten. Und eine Zelle ist also gewissermaßen angeheftet, angeflanscht an eine extrazelluläre Matrix über den sogenannten Fokalkontakt. Und das ist eine komplizierte Kombination vieler verschiedener Proteine. Und hier sehen Sie auch diese Mikrofilamente wieder. Das ist also eine Struktur, die eine bestimmte Kraft ausüben kann und auch beinhaltet. Das kann man messen. Und wir kommen dann zu der Aussage, dass die Kräfte in diesen fokalen Läsionen hier 5 Nanonewton pro Quadratmikron entsprechen. Nun, diese Kraft reicht, um einzelne Moleküle zu verändern, ihre chemischen Eigenschaften zu verändern. Also diese Fokalkontakte, Fokalkontaktpunkte, werden wirklich angesehen als ein Kraftzentrum, von dem Gurwitz sprach. Eine Kraft, die dort angesiedelt ist und dort auch entsteht. Und wenn die in die Zelle kommt, dann hat sie natürlich auch Auswirkungen auf die Zellkernstrukturen. Wie passiert das nun? Das passiert relativ schnell. Auch das kann man messen. Es ist oftmals eine Millisekunde, die die Kraft braucht, um über die Fokalkontaktpunkte an die Zellkernmembran zu gelangen. Und dann hat diese Kraft eine Auswirkung auf das Chromatin und kann zum Beispiel auch zu Veränderungen in der genetischen Aktivität führen. Das sind eher modernere Perspektiven der alten Theorie. Nun, es gibt Standardmuster mechanischer Kraftentfaltung und die erstrecken sich über ganz viele Strukturebenen. Also hier zum Beispiel sehen Sie eine Einzelbewegung einer Zelle, der Fibroblasten oben links zum Beispiel. Und da haben Sie Adhäsionsverbindungen zwischen Zellen. Das ist oben rechts das gleiche Muster der Kraftentfaltung über Extraktion und Relaxation. Sehen Sie auch in den Fibroblasten in der Mitte und natürlich auch in Gesamtorganismen. Das bedeutet, hier haben wir wieder das Prinzip der Kohärenz und das finden Sie auf allen unterschiedlichen Ordnungsebenen. Nun, jetzt werden wir mal versuchen, diese mechanischen Studien mit photonischen Studien zu kombinieren. Was eint denn die beiden? Nun, zuerst einmal diese zwei Energiearten, die sind miteinander verbunden, gekoppelt gewissermaßen, diese beiden Energiearten. Und der nächste Punkt, den ich hier gerne nachweisen würde, ist, beide Energieformen sind eigentlich in relativ regelmäßigen Raumzeitabfolgen beheimatet. Ganz kurz nochmal, hier sehen Sie eine allgemeine Darstellung der Energietransformation innerhalb einer Zelle. Ich hoffe, Professor Wajeka wird in seinem Vortrag noch etwas mehr darauf eingehen. Deswegen halte ich das mal hier kurz. Nun, Sie haben die oxidative Phosphorylation in den Mitochondrien und die Energie, die dort entsteht, die wird einfach in Wärme umgesetzt. Etwa 30% sind das. Aber ein Teil der Energie, ein kleinerer Anteil, der aber wichtig ist, ein kleinerer Teil der Energie also, der wird zurückgehalten und wird abgelegt in Proteinen und elastischen Strukturen. Das sind -6 Watt. Und ein anderer Teil dieser Energie wird als elektrische Energie vorgehalten. Nun, durch die kollektive Erregung von verschiedenen Molekülen kann diese Energie akkumulieren, erreicht ein höheres Potenzial und wird in photonische Energie übersetzt. Im Durchschnitt ist das ja eine sehr geringe Energieform. Es sind 10^-15 Watt eigentlich, aber das sind qualitativ hochwertige Energieformen, die wir haben. Und deswegen sind die natürlich sehr, sehr wichtig für die Organismen. Also ganz kurz möchte ich hier nochmal die Hauptbeziehungen zwischen der Mechanik und der Biophotonik darlegen. Warum sind denn diese beiden Energieformen miteinander verbunden? Zuerst einmal ist es so, beide Energieformen, um sie herzustellen, braucht man eine langsame Entspannung der Proteinmoleküle. Proteinmoleküle müssen deutlich langsamer entspannt werden. Wenn man einen Druck von innen fortnimmt, wenn man jetzt also diesen Grundzustand hat, dann reden wir hier von 10 hoch minus 6 bis 10 plus 3 Sekunden. Das ist also eine lange, lange Entspannungszeit, in der die Anspannung aufgehoben ist. Und das betrifft dann die Entstehung der mechanischen und der photonischen Energie gleichermaßen. Nun, in einigen Systemen wird das berechenbar gemacht. Also es wurde zum Beispiel belegt, dass die Entspannung der DNA zum Beispiel 2 Energie EV freisetzt und der Supertwist setzt diese Energien frei und da sehen Sie, dass sich das dann in photonische Energie umsetzt. Nun, hier sehen Sie jetzt unsere Experimente. Diese sollen belegen, dass es einen direkten Bezug gibt, ein direktes Verhältnis zwischen mechanischer und photonischer Energie. Nun, es ist so, man kann hier sozusagen photonische Ausbrüche generieren über mechanische Deformation lebender Objekte, zum Beispiel Fischleich. Wenn man diese komprimiert, Fischeier, dann bekommt man diese großen Spitzen photonischer Energie, die auch wiederholbar sind. Und das erhält man nur, wenn die Fischeier leben und befruchtet sind. Nicht befruchtete Eier zeigen diese Reaktion nicht. Und jetzt kommen wir nochmal auf die zytoskeletären Strukturen zurück. Das habe ich ja am Anfang schon dargelegt. Da sehen Sie diese Aktinfilamente in der Zelle, die die Kontraktion haben. Und hier sehen Sie die Mikrotubuli einer Zelle. Und was interessiert uns daran? Es interessiert uns, ob man nicht nur mechanische, sondern auch photonische Energie in solchen Strukturen ablegen kann, gewissermaßen speichern kann. Nun, die Hauptvermutung ist jene, die Sie hier sehen. Hier sehen Sie die Strukturen. Es gibt, das sind freie Untereinheiten gewissermaßen in einer Lösung zum Beispiel und unter bestimmten Bedingungen werden die zusammengeführt und bilden ein Polymer. Jedes einzelne Molekül dieses Polymers, Entschuldigung, jede Untereinheit dieses Polymers besteht aus einzelnen Molekülen, ATP-Molekülen natürlich, die entsprechende Elektrovoltzahlen beinhalten und 2,5 mal 10 hoch minus 1 Elektrovolt sind das. Und bei dem nächsten Schritt haben wir eine unterschiedliche Relation zwischen diesen Molekülen. Oh. Die Energie in den einzelnen Molekülen, in den einzelnen ATP-Molekülen ist nicht besonders hoch, aber wenn es ihnen möglich ist, die Phosphorylation zu beschleunigen, dann bekommt man als Ergebnis ein sehr hohes Energiepotenzial. Und hier sehen Sie jetzt einige Berechnungen, die belegen, dass wir eine Energie innerhalb von 10 hoch minus 15 Watt produzieren können. Das ist eine Energie, die tatsächlich einer biophotonischen Emission entspricht. Das sind natürlich theoretische Berechnungen, aber hier sehen Sie jetzt einmal einige Experimente, die zeigen, dass das tatsächlich auch der Fall ist. Zum Beispiel, wenn Sie Mikrofilamente durchtrennen mit Cytochalasin D, das wird hier angewendet, und dann sehen Sie hier diese Spitzen der Photoemission, photonischen Emission, und das Gleiche bei der Anwendung von Colchicin, die ja zur Zersetzung von Mikrotubuli führen. Und bei PBS ist es ganz genauso. Jedenfalls diese Zerlegung führen zu diesen energetischen Ausbrüchen. Nun, Dann kann man die Fourier-Analyse benutzen, die da weiter dazu dient, die Analyse noch detaillierter voranzutreiben. Das heißt, Sie visualisieren an dieser Stelle die Periodizität, die Periodizität dieser Abläufe und da beobachten Sie dann das Folgende. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, den ich hier herüberbringen möchte. Nun, wenn die zytoskeletären Strukturen zerlegt werden, dann bekommen Sie periodische Signale mit einer Frequenz von mehreren Hertz, offensichtlich. Hier zum Beispiel. Da haben Sie Fourier-Muster der Mikrofilamente vor der Anwendung und hier nach der Anwendung, also nach der Zersetzung. Und dann sehen Sie nach der sozusagen Wirkstoffgabe, das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Normalzustand, den Sie unten links sind. Wenn Sie hier Colchicin anschauen, dann sehen Sie einen Anstieg dieser Spitzen, dieser Frequenzspitzen und das korreliert mit 14 Sekunden, 29 Sekunden und 130 Sekunden. Das ist wichtig zu wissen, denn diese Frequenzen sind untereinander gleich. Nun haben wir eine interessante Situation. Also wenn wir diese skeletären Strukturen, Zytostrukturen zerstören, dann gibt es viele Folgen und da gibt es sowas wie Alarmsignale, die Sie dann hier lesen. Also diese photonischen Emissionen werden synchronisiert zum Beispiel. Also wenn man hier, Entschuldigung, wenn man hier Kardiozyten nimmt, also eine Zellkultur, dann haben Sie normalerweise ein Grundrauschen, sowas wie hier. Aber wenn Sie dann hier Sie auf ein anderes Medium aufbringen, also PBS, also ohne die Nährstoffe, die Sie normalerweise zum Wachstum brauchen, dann bekommen Sie diese sehr deutlichen Periodizitäten. Und das können Sie auch für Fibroblasten, wie Sie rechts sehen, auch sehen. Das kann man gewissermaßen als Alarmsignale werten. Nun, hier sehen Sie, wie eine Zelle reagiert und wie die biophotonischen Muster sich ändern, wenn es um die Wachstumsfaktoren geht. Ja, Wachstumsfaktoren sind chemische Substanzen, die die Zellteilung befördern, einleiten und befördern. Bei diesen Experimenten haben wir die sogenannten FGF, also Fibroblastenwachstumsfaktoren genutzt, die die Teilung der Fibroblasten vorantreiben. Und da sehen Sie ein Muster vor der Photoemission und dann hier, wo das FGF steht, rechts danach ist es nach der Gabe. Und da sehen Sie hier natürlich diese Irritationen und auch diese Spitzen der photonischen Emissionen nach der Gabe dieser Wachstumsmittel. Nun, wenn man dann eine Fourier-Analyse vornimmt, dann sehen Sie erneut, dass vor der Gabe des FGF, da haben Sie einfach so ein Grundrauschen, das normal ist, aber nach der Gabe des FGF ändern sich die Muster und dann haben Sie hier diese periodischen Zyklen, die ändern sich auch, aber es findet immer diese Periodizität statt.
Wenn Sie jetzt die Nervenzellen betrachten, zum Beispiel vom Hippocampus, das ist Teil des Zwischenhirns, da sehen Sie, dass diese Periodizität spontan stattfindet. Das ist typisch für Nervenzellen. Die befinden sich immer sozusagen im gestressten Zustand und es gibt diesen Wandel der Periodizität, der aber ohne Intervention, ohne ein Mittel von außen stattfindet, spontan. Ähnliche Versuche haben wir auch mit sich entwickelnden Fischeiern, Fischlaich gemacht. Diesen Fischlaich haben wir in verschiedenen Stadien entnommen. Hier haben wir ein Fischei nach der Befruchtung, hier ein Ei im Zustand der synchronen Teilung der Zellen. Hier gibt es weniger Synchronisation, es gibt eine Desynchronisation und hier werden schon verschiedene Organe gebildet und ganz unten sehen Sie die Fischlarve, die sich aus dem Ei bildet. Und wenn Sie hier die Photonenemissionen messen und sie verarbeiten mit der gleichen Fourier-Analyse, dann stellen Sie fest, dass diese Muster sehr unterschiedlich sind, spezifisch sind für die verschiedenen Entwicklungsphasen. Bevor die Teilung beginnt, haben wir eigentlich ein Rauschen und eine sehr perfekte Periodizität ergibt sich dann bei der synchronen Teilung der Zellen. Diese Periodizität geht wieder zurück und dann gibt es eine neue Art von Periodizität, neue Arten von Ordnung, die komplizierter sind als am Anfang. Wir schließen daraus also, dass die Biophotonen-Emissionsanalyse uns zeigt, dass es eine versteckte Ordnung gibt, nicht nur in verschiedenen Dimensionen, sondern auch zeitlich gesehen. Und so komme ich jetzt zu meinen Schlussbemerkungen. Natürlich sind das keine abschließenden Schlussfolgerungen, aber man kann Folgendes sagen. Die lebenden Systeme zeigen eine dynamische Ordnung, die eine sehr große Bandbreite an Dimensionen und zeitlichen Skalen abdeckt, von Nanometern bis zu Metern. Die supramolekulare und makroskopische Ordnung der lebenden Systeme ist vergesellschaftet mit der Fähigkeit, sehr kleine Teile der Stoffwechselenergie umzuwandeln in hochwertige, nicht abgebaute Arten von Energie, nämlich mechanische und elektromagnetische. Die mechanische Energie konzentriert sich auf bestimmte makromolekulare Strukturen. Das Ensemble dieser Strukturen erzeugt langlebige, skaleninvariable Felder von mechanischen Belastungen bis zur makromorphologischen Ebene. Das heißt, man sieht es nicht nur bei den Zellen, sondern auch im gesamten Organismus sieht man diese Strukturen. Die Bildung von biologischen Strukturen auf allen diesen Ebenen wird ausgelöst durch langsame, nicht vollständige Entspannung dieser Spannung. Die elektromagnetische biophotonische Energie ist mit der mechanischen verbunden, weil es notwendig ist, dass die mechanisch erregten Zustände sich langsam entspannen. Wenn die sich schnell entspannen, dann verpufft die Energie. Die Biophotonenenergie zeigt regelmäßige zeitliche Muster, die durch Fourier-Analyse dargestellt werden können. Und zwar im Maßstab von mehreren Sekunden, und zwar unter normalen und insbesondere unter Stressbedingungen. Das heißt, sowohl die mechanischen als auch die biophotonische Energie haben die gleichen Eigenschaften in der Kohärenz wie bei Fritz Popp. Dankeschön.